Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es ist Anfang des Monats und wieder Zeit für unsere hauseigenen Buchempfehlungen. Jetzt für den Oktober. Unsere Lesart-Redaktion wählt ihre Lieblingsbücher jedes Mal auf eine Liste von 5 Titeln. Und mitentschieden hat auch Miriam C. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Gemeinsam wollen wir auf die Liste blicken, Miriam, und dann aber auch ein bisschen in die Glaskugel zum spannendsten literarischen Moment des Jahres. In gut 2 Stunden wissen wir, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Jetzt aber erstmal unsere Monatsbesten. Gibt es denn in diesem Monat einen thematischen Schwerpunkt, so ein Hauptthema, das sich so in allen 5 Empfehlungen widerspiegelt?
Ja, das gibt's. Wir wählen ja in der Redaktion immer 5 Bücher aus, die uns irgendwie nachhaltig beeindruckt haben. Und im letzten Monat waren das vor allem postkoloniale Perspektiven, die uns aufgefallen sind. Also ist ja rund um die Documenta in Kassel zum Beispiel viel, viel diskutiert worden, wie das indonesische Kollektiv Ruang Grupa mit so wenig Wissen über die deutsche Erinnerungskultur an die Arbeit gegangen ist. Es wurde aber vergleichsweise wenig drüber gesprochen, wie wir vielleicht auch hier in Deutschland oder in Europa über Indonesien vielleicht gar nicht so viel wissen, über dessen koloniale Vergangenheit. Und da zeigt mir gerade ein Sachbuch wirklich meine Wissenslücken auf, vom belgischen Historiker David van Reybroek, Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt, so ist der Titel. Also da kommen viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen teils hochbetagt zu Wort und erzählen eben, und Reybroek ordnet das dann immer noch globalgeschichtlich ein. Das ist ein Tipp von den Sachbuchkolleginnen und Kollegen, aber es gibt eben auch Romane zum Thema.
Und wie sehen diese aus?
Ja, postkoloniale Romane, das klingt immer vielleicht so ein bisschen theoretisch, aber die Literaturwissenschaftlerin Mariam Arras, die hat uns das zuletzt hier in der Lesart eingeordnet, und zwar so, dass postkoloniale Literatur nicht unbedingt aus einem bestimmten Herkunftsland kommt, also nicht unbedingt aus einem Land mit kolonialer Vergangenheit kommen muss, sondern postkoloniale Literatur, die zeichnet sich durch eine machtkritische Haltung aus, und die gibt es in unserer Empfehlungsliste einmal in historischen Romanen, zum Beispiel in Nachleben von Abdulrazak Gurnah, aber es gibt auch postkoloniale Romane, die von der Gegenwart erzählen. Es ging immer nur um Liebe, zum Beispiel vom britisch-ugandischen Autor Musa Okwonga. Der erzählt ja autofiktional, wie er als schwarzer Brite nach Berlin kommt und wie er dann auf das Wetter schaut, auf die Menschen, auf die Stadt. Aber er erzählt eben auch, wie diese ja hauptsächlich weiße Stadt dann auf ihn zurückblickt.
Abdulrazak Gurnah haben Sie erwähnt, Miriam C., den Überraschungsliteratur-Nobelpreisträger von 2021, letztes Jahr, aber auch die Entdeckung des letzten Jahres, weil man jetzt wirklich erst auch bei uns mal weiß, was für ein fantastischer Autor mit fantastischen Romanen ist. Jetzt ist sein neuer Roman Nachleben auch auf Deutsch erschienen. Ist das wieder so ein lohnend wie jetzt seine früheren, die älteren, die man jetzt wieder nachlesen kann?
Ja, ich würde sogar sagen, gerade dem Roman Nachleben, dem würde ich wirklich viele deutsche LeserInnen wünschen, und das ist auch wirklich so ein Highlight unter den Highlights hier auf dieser Liste für mich. Gurnah siedelt diesen Roman Anfang des 20. Jahrhunderts an, und der spielt eben im heutigen Tansania, im Geburtsland auch des Autors, und da tobt eben ein Stellvertreterkrieg zwischen der deutschen und der britischen Kolonialmacht, und der Roman begleitet dann 2 junge Männer, die für die deutsche Kolonialarmee kämpfen, die gilt übrigens als besonders brutal auch im Vergleich zu den Briten, und diese beiden Männer, diese Hauptfiguren haben aber ein ganz ambivalentes Verhältnis zu den Deutschen, also einer wird dann zum Beispiel von einem deutschen Plantagenbesitzer auf die Schule geschickt, auf eine Missionsschule, oder einer ist dann so der Liebling seines deutschen Oberleutnants, der kriegt dann irgendwie sogar Schillers Musenalmanach geschenkt von dem. Also da sind wirklich viele Zwischentöne, auch zwischen diesen beiden Parteien, den Deutschen und den Ostafrikanern in diesem Roman, und eben auch viel tansanische und deutsche Geschichte. Also ich würde fast sagen, das ist ein Roman, der sollte Schullektüre werden hier bei uns.
Mit Abdulrazak Gurnah sind wir natürlich jetzt wunderbar hingeglitten zum diesjährigen Nobelpreisträger oder der Nobelpreisträger. Heute um 13 Uhr wird es bekannt gegeben, wer die Auszeichnung erhält. Wieder laufen die Wetten. Über welche Favoriten denn?
Also es gibt ja immer so ein paar übliche, ne? Die Französin Annie Ernaux, die wird seit Jahren sehr hoch gehandelt. Auch die Kanadierin Anne Carson oder auch der kenianische Autor Ngugi wa Thiong'o. Es sind so 2 Namen in diesem Jahr, die immer wieder genannt wurden. Das ist einmal der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie. Der wurde ja, seitdem dieser Anschlag im August auf ihn verübt wurde, so fast ein bisschen wiederentdeckt. Und nachdem es jetzt ja schon über 30 Jahre eben im Iran diesen Aufruf zur Tötung, zur Ermordung von ihm gibt, gibt, wäre das jetzt eigentlich nochmal so eine zweite Chance, ihn auszuzeichnen. Und ich war auch überrascht, würde es Rushdie, wäre er erst der zweite indischstämmige Autor, der den Literaturnobelpreis bekäme. Und aber der zweite Name oder auch die zweite Region, die jetzt immer wieder fällt für den Literaturnobelpreis 2022, das ist die Ukraine. Sergej Schadan wurde immer wieder genannt. Da hat die Polnische Akademie der Wissenschaften im Frühjahr schon gesagt, sie hätte ihn dieses Mal vorgeschlagen. Also die Schwedische Akademie bekommt ja immer so ein paar Vorschläge im Vorfeld, die bleiben eigentlich streng geheim. Nun hat in der Zwischenzeit Schadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, aber es gäbe ja auch noch andere Kandidaten aus der Ukraine, Juri Andruchowitsch zum Beispiel, oder man könnte an eine Russin denken, eine Kreml-Kritikerin, Ludmila Ulitskaya, die wird auch seit Jahren als Favoritin gehandelt, oder man könnte sich auch vorstellen, dass als Zeichen auch der Preis in ein Nachbarland der Ukraine geht. Der rumänische Autor Mircea Cărtărescu ist zum Beispiel auch seit Jahren ein Anwärter.
Glauben Sie denn, Miriam C., dass es in diesem Jahr ein politisierter Preis sein wird?
Also der Preis ist ja immer politisch, ne? Wie man sich da jetzt immer die Qualität auf die Fahnen schreibt. Das war auch eine politische Entscheidung, Peter Handke auszuzeichnen oder dass die Hauptpreisträgerinnen und Preisträger, die meisten aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich kommen. Da hat der Preis ja auch gerade erst angefangen, sich mit seiner Dekolonisierung zu beschäftigen. Also ob er nun jetzt in die Richtung Afrika, Asien geht oder eben in die Ukraine, das wären beides, glaube ich, zwei starke Zeichen und zwei wahrscheinliche Optionen.
Kurz nach 1 Uhr sind wir klüger, berichten dann natürlich umgehend, auch morgen hier in der Lesart natürlich nochmal eine ausführliche Analyse dann des neuen Trägers, der neuen Trägerin des Literaturnobelpreises. Danke für jetzt, Miriam C., für Ihre Einschätzung und die Empfehlung unserer Literaturbestenliste. Vorher den Monat Oktober, alle Titel lesen Sie nach auf unserer Website hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.